ARD. Neue Folge, neuer Fall. Ihr hört hier Queer Crimes.
Genau, und es geht heute um eine queere Massenmörderin,
die 1973 mit einem LKW in eine Menschenmenge in Prag rast.
Ihr Ziel, so viele Menschen wie möglich zu töten. Ihr Motiv, Rache und Menschenhass.
Wir werfen einen Blick darauf, wie es in den 60ern und 70er Jahren war, queer in einem sozialistischen Staat zu leben.
Ja, und wie sich bei einer jungen Frau über Jahre so viel Wut und Frustration aufgestaut hat, dass sie schließlich eine grausame Tat begeht.
Queer Crimes. Amokfahrt aus Rache. Olga Hebnarova.
Irina, dich kenne ich.
Marvin, hi, schön, dass du da bist.
Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, du bist Irina Schlauch, Juristin. Du bist manchmal auch Podcasterin. Turmspringerin habe ich mal gesehen.
Oh, ganz schlechtes Thema. Ich wechsle schnell das Thema. Und zwar zu dir, Marvin. Ja. Vor mir sitzt nämlich Marvin Stanke. Du bist Journalist, Moderator und Podcaster. Und zusammen machen wir Queer Crimes.
Ja, und du bist natürlich auch die deutschlandweit erste Princess Charming. Und weil wir selbst queer sind, bringen wir hier unseren ganz eigenen Blick auf die Fälle mit. Und alle Folgen gibt's immer und alle Staffeln in der App der ARD Audiothek. So, der heutige Fall hat mich aus mehreren Gründen gecatcht. Zum einen haben wir hier eine echt junge Täterin.
Die erst 22-jährige Olga Hebnarova.
Okay, das R rollst du aber nicht. Schon mal als kleinen Spoiler heute. Okay.
Kannst du es?
Dann müsste ich heute übernehmen, Hebnarova. Ich habe ein bisschen geübt. Aber es geht in diesem Fall nicht um das Rollen der R, sondern vor allem auch um Queerness, die nicht ausgelebt werden kann.
Ja, und damit verbunden auch mit einem totalen Anecken in einer sehr konservativen kommunistischen Gesellschaft.
Ja, und wir haben es hier natürlich mit einem Massenmord zu tun. Ein Massenmord, den die Täterin eiskalt geplant und für den sie null Reue gezeigt hat. Und? Ja, für den sie letztendlich zu Tode verurteilt wurde, als letzte Frau in der ehemaligen Tschechoslowakei.
Ja, vielleicht noch eine kurze Inhaltswarnung vorneweg. Wir sprechen in dieser Folge auch über Suizidgedanken und den Suizidversuch einer Teenagerin. Wenn euch das Thema zu hart ist, hört die Folge vielleicht mit jemandem zusammen, mit dem ihr euch danach darüber austauschen könnt. So, und jetzt lass uns direkt loslegen, und zwar mit dem Tag der Tat, dem 10. Juli 1973.
Der Amoklauf.
Es ist ein sommerlicher Dienstagnachmittag in Prag. Die Sonne scheint und am Strossmeierplatz im Stadtteil Holešovice, da herrscht dichter Verkehr. Der Strossmeierplatz selbst ist eher unscheinbar. Eingerahmt wird er von hübschen Eckhäusern, in seiner Mitte steht eine Kirche.
Ja, obwohl der Platz relativ klein ist, ist es hier aber alles andere als ruhig. Es handelt sich nämlich um einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt und auch an diesem Tag ist einiges los. Menschen warten dicht gedrängt auf die nächste Straßenbahn, schlendern an den Geschäften vorbei oder essen einfach ein Eis in der Sonne.
Ja, die FußgängerInnen nehmen den vorbeifahrenden Verkehr wahrscheinlich kaum wahr. Ich meine, wer in der Stadt lebt, kennt es. Irgendwann wird der Lärm der Autos einfach so zum Hintergrund rauschen. Solange man selbst auf dem Bürgersteig bleibt, kümmert man sich nicht so wirklich um den Verkehr. Ne?
So geht es mir auch in Köln und vielleicht ging es so auch den Menschen, die da in dieser zweispurigen Straße Obrančumíru an der Straßenbahnhaltestelle stehen.
Da passiert das Unfassbare. Ein Lastwagen lenkt kurz an der Straßenbahnhaltestelle plötzlich nach rechts von der Fahrbahn mitten auf den Gehweg. Mit voller Geschwindigkeit rast er in die wartenden Menschen. Er überfährt alle, die im Weg stehen, prallt gegen ein Schaufenster und kommt dann erst an der nächsten Straßenecke zum Stehen. Einige PassantInnen springen vor Schreck in die Glasscheiben des Schaufensters und ja, fügen sich dabei natürlich Schnittwunden und Prellungen zu. Und alle, die nicht schnell genug ausweichen können, werden gnadenlos zerquetscht.
Ein Horrorszenario. Ja. Und AugenzeugInnen berichten auch von einem absoluten Chaos. Überall Verletzte und Tote, überall Blut. Menschen schreien panisch durcheinander, während andere wie gelähmt vor Schock dastehen.
Ja, der Taxifahrer Jiri S., der fährt direkt hinter dem LKW und sieht dann alles aus nächster Nähe. Er beschreibt die Situation später als das Schrecklichste, was er je gesehen hat. Und trotz des Schocks handelt er sehr schnell. Er funkt seine Taxizentrale an und ordert Krankenwagen zur Unfallstelle. Vor Ort sind dann auch schnell Arztpersonen, die sich um die Verletzten kümmern. Auch zwei Polizisten eilen zum Tatort und nähern sich dann dem LKW. Und dieser Taxifahrer, der Jiri, der sieht eben alles aus seinem Wagen.
Und die Beamten fordern dann den LKW-Fahrer auf, herauszukommen. Ja, und Jiri, der traut seinen Augen nicht. In den 70ern in Prag, da ist man eher gewohnt, dass Männer LKWs fahren. Aber die Fahrertür öffnet sich und heraus steigt eine junge, dunkelhaarige Frau. Scheinbar ganz seelenruhig hat sie im LKW gewartet. Und Zigarette in der Hand.
Ja, und die Polizisten führen sie dann zum Streifenwagen, gehen erst von einem Unfall aus, sagen auch sowas wie, ey, sie sind wohl am Steuer eingeschlafen.
Und man könnte jetzt natürlich auch denken, das ist ja eine perfekte Steilverlage. Also sie könnte es jetzt einfach bejahen. Aber die LKW-Fahrerin sagt mit leiser, fester Stimme, nein, ich bin nicht eingeschlafen. Ich bin absichtlich auf diesen Gehweg gefahren. Das ist meine Rache an der Gesellschaft dafür, was mir angetan wurde. Die junge Frau, um die es geht, die heißt Olga Hepnerova. Und ihre Geschichte ist eine Geschichte voller Hass, Frust, Einsamkeit. Ja, was sie zu dieser brutalen Tat bewegt hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und damit starten wir am besten ganz am Anfang, nämlich in der Tschechoslowakischen Republik in den 50er Jahren.
Die Kindheit und Jugend von Olga Hepnerova. Lass uns ganz kurz mal so reinfühlen in diese Tschechoslowakei damals. Irina, es wird später nämlich noch wichtig für unseren Fall. Der Staat von damals, der hat nicht viel gemeinsam mit dem heutigen demokratischen Tschechien. Ne?
Stimmt, 1948, da gab es einen kommunistischen Putsch und danach war die Tschechoslowakei ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Machthabend war die kommunistische Partei, also de facto eine Einparteiendiktatur. Und wer nicht auf Linie mit ihnen war, der wurde entfernt, inhaftiert oder einfach ins Exil geschickt.
Ja, das lief auch nicht gerade im Verborgenen ab. So ab 1949, da gab es eine Welle von Schauprozessen. Tausende wurden verhaftet, Intellektuelle, Oppositionelle, aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die einfach als Gegner des Regimes galten. Alle großen Industrien, Banken und landwirtschaftlichen Betriebe, die wurden enteignet und verstaatlicht. 1968 kam es dann zum sogenannten Prager Frühling, einer Bewegung für mehr Freiheit und Reformen, die die Sowjetunion mit Gewalt beendete.
Ja, und genau in diese politisch angespannte Zeit wird am 30. Juni 1951 in Prag Olga geboren. Sie hat eine ältere Schwester, ihre Mutter ist Zahnärztin und ihr Vater arbeitet als Bankangestellter. Ja, außerdem lebt Olgas Oma noch in dem Haushalt, also die Mutter ihres Vaters.
Klingt erstmal so nach klassischer Bilderbuchfamilie, heteronormativ, konservativ.
Mhm. Und auch die Rollenverteilung ist sehr traditionell, also in Anführungszeichen. Mhm. Obwohl die Mutter als Zahnärztin arbeitet, kümmert sie sich trotzdem zu Hause um alles. Und Olgas Vater? Naja, der hält sich meistens aus allem raus.
Ja, es waren jetzt nur ein paar Worte zu ihrer Kindheit, könnte man aber jetzt schon denken, ja, behütet irgendwie Nesthäkchen mit der Oma im Haus. Vorausgesetzt, die Familie ist politisch auf Linie, ne, mit der kommunistischen Partei.
Ja, politisch hat die Familie keine Probleme, also jedenfalls gibt es dazu keine Berichte. Und auch Olga selbst beschreibt sich später als komplett unpolitisch.
Aber natürlich gibt es diesen Podcast, weil wir jetzt auch schon wieder ein Aber hier an dieser Stelle haben.
Ja, und zwar ein sehr großes Aber, weil Olgas Kindheit ist, anders als man es jetzt vermutet, alles andere als behütet. Sie fühlt sich in ihrer Familie total unwohl und nennt ihre Eltern auch herzlose Menschen, weil ihr Vater verprügelt sie regelmäßig. Und zwar nicht, weil sie frech ist, was jetzt auch keine Entschuldigung wäre. Nee, wenn ihr Vater wegen irgendetwas irgendwie wütend ist und diese Wut an jemanden auslassen wollte, dann hat sie das abbekommen. Einmal schlägt er sie sogar, weil sie einfach Kaugummi kaut, was ihn nervt in diesem Moment. Ja, und auch leider ihre beiden Großmütter misshandeln sie körperlich. Olga hat ja ständig das Gefühl, dass alle in ihrer Familie gegen sie sind und sie nirgendwo so richtig dazugehört. Nicht mal zu ihrer älteren Schwester Eva hat sie eine enge Beziehung und ja, fühlt sich von ihr im Stich gelassen. Die verteidigt und beschützt Olga nämlich nicht. Ganz im Gegenteil, auch sie schlägt ihre jüngere Schwester.
Also hat sie nicht wirklich eine Vertrauensperson in der Familie und wahrscheinlich auch keinen richtigen Zufluchtsort, wenn der Vater mal wieder austickt, ne?
Ja, und wir müssen bedenken, ne, wir sprechen hier von den 50er Jahren in einem sowjetisch geprägten Staat. Und damals herrscht ein autoritärer Erziehungsstil. Also Eltern haben das Sagen, Kinder müssen gehorchen. Ja, und sowas wie die Nummer gegen Kummer oder anonyme Anlaufstellen, ja, das gab es damals natürlich nicht.
Hofft man so ein bisschen an der Stelle, vielleicht hat sie Freundinnen und Freunde an der Schule, ne?
Ja, da kommen wir schon zum nächsten Problem. Denn während Olga in der Grundschule noch gut lernt, werden dann aber ihre Noten ab der 7. Klasse immer schlechter. Und ihr Vater erzählt später, dass sie ab der 8. Klasse die Schule schwänzt und sich anfängt, in Lügen zu verstricken.
Ja, aber nicht, um blau zu machen oder sich eine geile Zeit zu machen, ne?
Nee, in der Schule wird sie gemobbt. Kinder und Teenies können manchmal echt grausam sein. Und besonders, wenn man irgendwie in Anführungszeichen anders aussieht oder aus der Reihe tanzt. Und bei Olga ist das ihr Gang, über den sich die anderen Kinder lustig machen. Sie finden, dass Olga aussieht, als ob sie beim Laufen schlafe und verspotten sie deshalb als schlafendes Mädchen.
Ja, Mobbing, auch viele queere Kids wissen, glaube ich, wie sich das anfühlt, ne?
Ja, und es bleibt auch leider nicht beim verbalen Mobbing, denn sie erfährt auch von den Gleichaltrigen Gewalt. Ja. Und Olga sagt später, dass sie als Kind jeden Tag Angst hatte, was als nächstes passieren könnte.
Klingt nach totalem Horror. Also wenn man sich weder zu Hause noch in der Schule oder sonst irgendwo richtig sicher fühlt. Im Juni 1964, da ist Olga dann gerade mal 13, versucht sie sich dann sogar umzubringen.
Ja, nur weil ihre Schwester sie noch rechtzeitig findet, überlebt Olga. Nach dem Vorfall versucht sie dann mehrfach von zu Hause abzuhauen, wird aber immer wieder erwischt und zurückgebracht. Und schließlich wird sie in eine kinderpsychiatrische Klinik eingewiesen, angeblich auf eigenen Wunsch, aber natürlich nur mit Zustimmung der Eltern.
In den Klinikberichten steht, dass Olga auch nicht wirklich kooperieren will, kooperieren hier in Anführungszeichen. Sie sei selbstkritiklos, depressiv, erzähle gezielt Lügen. Zweimal versucht sie, aus der Klinik zu fliehen, vielleicht auch, weil sie da wieder von anderen Kindern gemobbt und geschlagen wird.
Ja, auch hier ist sie wieder eine Außenseiterin. Aber es gibt zwei Lichtblicke in dieser Zeit. Zum einen deckt sie durch einen der Ärzte ihre Liebe zur Literatur. Mhm. Zitat, er hat mir geraten, mir meine eigene Welt zu erschaffen, mich eingeladen zu lesen. Mhm. Und das Klinikpersonal bescheinigt ja auch eine überdurchschnittliche Intelligenz.
Genau, also ein Arzt hat dir das wohl vorgeschlagen. Und da denke ich mir so, Bücher können ja wirklich ein Zufluchtsort sein. Mhm. Aber zwei Lichtblicke haben wir ja gesagt, ne?
Denn ja, Olga macht in der Klinik auch erste sexuelle Erfahrungen, und zwar mit anderen Mädchen. Dass sie selbst nicht hetero ist, das weiß sie tatsächlich schon vorher, denn an Jungs ist sie überhaupt nicht interessiert. Ihren ersten Crush hat sie mit 13 nach einer Leisten-OP. Da verliebt sie sich nämlich in eine 20-jährige Krankenschwester, der sie sogar Liebesbriefe schreibt. Aber jetzt hier in der Klinik kann sie ihre sexuelle Orientierung das erste Mal erkunden. Also heimliche Küsse, Neckereien im Mädchenschlafsaal.
Ja, also hat der Klinikaufenthalt so ein bisschen was Gutes auch, irgendwie makabrerweise, ne?
Mhm, also eine wirkliche enge Beziehung zu einer Mitpatientin hat sie jetzt nicht. Mhm. Ist jetzt auch nicht so, dass sie sich einer Person wirklich anvertrauen kann. Ich denke, es ging dabei eher um das Entdecken. Und ja, das ist ja auch total spannend.
Ja.
Das erste Mal knutschen, körperliche Nähe zulassen.
Schmetterlinge im Bauch und so weiter, genau. Aber so richtig ausleben kann Olga das nicht. Sie wird nämlich vom Klinikpersonal beim heimlichen Rauchen erwischt. Und was ist die Strafe? Die 13-jährige Olga wird mit Medikamenten ruhig gestellt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, und weil sie durch die Medikamente 24/7 super müde und auch irgendwie auf eine Art apathisch ist, hat sie eben nicht wirklich Lust auf weitere sexuelle Erfahrungen.
1966 dann wird sie auch aus der Klinik entlassen. Weil sie Bücher so liebt, macht sie dann eine Lehre zur Buchbinderin in einer Prager Buchhandlung. Und die Ausbildung schließt sie dann auch gut ab, kündigt aber direkt danach wieder. Es scheint, als könnte sie sich auch hier nicht sozial einfügen. Und ihr Ausbilder beschreibt sie als ruhig, schweigsam, in sich verschlossen. Ja, und sie selbst beschreibt es so: Wenn ich alleine bin, bin ich glücklich. Wenn es Freiheit gibt, dann ist sie größer bei einem Menschen, der nicht an andere, an das Kollektiv gebunden ist.
Ja, und dieses Motiv der Einsamkeit, das zieht sich so durch ihre Teenagerjahre. Ihre Mutter wundert sich auch, warum sie nie tanzen geht, sagt sie. Ja, aber für Olga macht das irgendwie keinen Sinn. Sie fühlt sich überall einsam, egal ob sie jetzt zu Hause ist oder unter Menschen.
Ja, und ein bisschen verständlich finde ich es auch, weil tanzen hieß jetzt damals nicht irgendwie Raven, sondern klassischer Paartanz.
Stimmt.
Ja, und wenn Olga schon wusste, dass sie auf Frauen steht, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Walzer oder was man so in den 50er Jahren in einem kommunistischen Staat getanzt hat, ja, für sie alles andere als spannend war. Ne?
Genau, und dazu kommt eben, dass sie durch alles, was sie schon erlebt hat, so eine extreme Abneigung gegen Menschen entwickelt hat, glaube ich. Tatsächlich gibt es aus dieser Zeit ziemlich alarmierende Aufzeichnungen von ihr. Sie schreibt zum Beispiel, ich hasse Menschen und was kann man dagegen tun, fragt sie sich so selbst. Und da zählt sie eben drei Optionen auf. Rache, ein einsames Leben in einer Hütte oder was sie ja schon mal versucht hat, Suizid, Selbstmord.
Du hast gesagt Rache. Mit 19 versucht Olga dann auch das erste Mal, sich zu rächen. Ich erzähle gleich wie. Schon an ihrem 18. Geburtstag ist sie von zu Hause ausgezogen. Und zwar ohne, dass die Familie den Tag gefeiert hätte.
Aber so richtig frei lebt sie nicht. Also keine Arbeitsstelle hält sie. Entweder arbeitet sie schlecht, beleidigt Vorgesetzte oder eckt mit Kollegen an. Sie fällt irgendwie überall so ein bisschen auf. Entweder durch ihre Verschlossenheit oder durch ihr Verhalten. Und als das Geld ihr dann auch ausgeht, holt der Vater sie zurück nach Hause. Und das ist natürlich für Olga wie eine Strafe.
Ja, ich komme nochmal zurück. Rache.
Mhm.
Also die Eltern besitzen ein Landhaus in einem kleinen Dorf, circa 2 Autostunden von Prag entfernt. Und aus Zorn auf ihren Vater und die ständigen Prügel legt sie dort im Sommer 1970 ein Feuer.
Ja, und es befinden sich sogar Menschen in dem Haus.
Ja, die können zum Glück den Flammen entkommen. Ja, und Olga hat das Ganze so listig eingefädelt, dass sie auch von niemandem verdächtigt wird. Und erst viel, viel später kommt raus, dass sie hinter dem Brand steckt.
So, also das ist mal eine krasse Jugend. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Prügel zu Hause, Mobbing in der Schule, Selbstmordversuch mit 13, langer Klinikaufenthalt, in der Arbeitswelt klappt's nicht. Mit 19 ist Olga mittellos, hasserfüllt, hat das Ferienhaus ihrer Familie angezündet und fühlt sich als gesellschaftliche Außenseiterin. Dazu kommt dann ihre Queerness, die sie bislang nur heimlich eben während des Klinikaufenthalts erforschen konnte. Bevor wir gleich zu einer kleinen Love Story kommen, schnell noch ein Bild hier im Podcast von Olga Hepnerova. Wie würdest du sie beschreiben, Irina?
Ah, okay. Es sieht aus nach einem Mugshot. Also man sieht sie in drei Perspektiven, Profil, vorne und so seitlich. Ja. Sie guckt sehr ernst, schon so ein bisschen lustlos irgendwie, skeptisch.
Ja, liegt an der Situation wahrscheinlich, ja, weil es natürlich Polizeifotos sind, ja klar.
Gut, dass sie nicht lacht, okay, das stimmt. Ja, dann hat sie hat so einen Topfschnitt, würde ich es nennen, so kürzere Haare. Mhm. Die erste Assoziation, die ich hatte, war, kennst du Leon, der Profi, der Film?
Klar.
Natalie Portman spielt da Matilda. Irgendwie gibt mir das so leichte Vibes.
Das stimmt, total.
Und vielleicht ist es ein bisschen auch die Frisur, weil Matilda hatte auch eine ähnliche Frisur. Mhm. Also zusammenfassend, sie wirkt nicht so glücklich. Ja, liegt an der Situation, aber irgendwie ist es auch die Ausstrahlung von ihr, die so sehr traurig wirkt.
Ja, aber trotzdem gleichzeitig auch strong, dunkle Augen, dunkle Haare, dunkle Jacke. Es hat irgendwie in der Schwäche auch was Stärkes.
Blick, ne? Also sie fixiert so mit ihren Augen.
Ja, krass.
Genau, das führt uns jetzt zum nächsten Kapitel in Olgas Leben, das endlich mal ein bisschen Hoffnung verspricht, denn Olga verliebt sich.
Olga und Alspeter.
1972 sind wir jetzt. Seit Olgas Brandanschlag ist einiges passiert. Sie hat ihren Führerschein gemacht und arbeitet als Fahrerin bei den Verkehrsbetrieben. Autofahren scheint ihr Spaß zu machen, aber sie verhält sich komplett unverantwortlich, fährt zu schnell, teilweise geistesabwesend. Mitarbeiter haben Angst, bei ihr einzusteigen, weil ja, sie so Aktionen bringt, die man sonst nur aus Actionfilmen kennt, mit dem Auto durch den Park fahren oder eine Treppe runterfahren. Es wird dann auch eine kollektive Beschwerde, wie das damals hieß, gegen sie eingereicht. Und Olga, ja, die fühlt sich gemobbt und hintergangen.
Sie wechselt dann auch wieder ihren Job. Ab Juni 72 arbeitet sie dann bei einem städtischen Unternehmen in Prag als Fahrerin im Werk. Und dort lernt sie eine Frau kennen, die ihr ziemlich den Kopf verdreht. Und zwar ihre Kollegin Alspeter. Ja, Olga bringt ihr dann immer wieder Pralinen mit und zeigt auch sonst ziemlich eindeutig, dass sie Interesse hat.
Ja, das mit den Pralinen finde ich schon sehr süß. Also Olga wirbt so richtig um Alspeter. So fühlt sich das ein bisschen an. Und Alspeter, steht die auf Frauen und auf Olga?
Na, Alspeter ist zumindest geschmeichelt und sagt später, dass sie sich das unter anderen Umständen schon hätte vorstellen können. Ich lese dir mal vor, wie sie Olga später beschreibt. Mhm. Olga war hübsch, obwohl sie gebückt ging. Ihre ungewöhnlichen Augen wirkten auf mich immer geheimnisvoll und rein. Mhm. Ihre Haare lang, glänzend. Mhm. Sie trug Jeans und Lederjacke und dazu ein leichtes T-Shirt.
Das klingt so flirty zwischen den beiden.
War auch ein bisschen weird.
Aber auch ein bisschen romantisch.
Ihre ungewöhnlichen Augen.
Alles gleichzeitig, ja.
Aber Alspeter mag Olga zwar, aber lebt selbst mit ihrer Freundin zusammen. Ja, und in die ist sie auch total verliebt. Olga bietet sie deshalb nur freundschaftliche Treffen an. Aber diese Treffen hören sich dann schon ein bisschen wie Date Nights an. Denn Olga holt Alspeter abends zu Hause ab. Sie gehen zusammen im Hotel Union essen. Mhm. Das ist so ein 4-Sterne-Hotel in Prag. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es damals ein guter Ort für ein Date war, also so ein solides Restaurant mit gutem Essen.
Ja.
Man sitzt sich an einem kleinen Tischchen so gegenüber bei Kerzenschein, also nette Musik im Hintergrund.
So, und die beiden gehen auch zusammen aus, also sind in Diskos im Prager Stadtteil Pankraz unterwegs. Olga sitzt dann aber meistens nur da, lehnt Tanzpartner ab, trinkt wenig, aber raucht viel. Schüchtern ist sie jetzt dabei aber nicht, ja, im Gegenteil, obwohl sie einerseits hyper schweigsam ist, scheint sie auch echt gerne zu provozieren. Einmal geht sie mit Alspeter feiern und trägt dann nur eine Lederjacke. Drunter ist sie komplett nackt, also obenrum. Und ich glaube, das würde auch heute ein bisschen für Aufsehen sorgen, wenn man draußen unterwegs ist, oder?
Ja, und damals wahrscheinlich sogar noch umso mehr.
Mhm.
Ja, die Freundin von Alspeter, die kann Olga übrigens so gar nicht leiden. Es nervt sie, dass Alspeter Zeit mit Olga verbringt. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, trotzdem kümmert sich Alspeter um Olga, also kocht ihr Kaffee, macht ihr Essen, wenn sie zu Besuch kommt. Aber trotzdem ist Olga ihr irgendwie ein Rätsel. Obwohl die beiden viel miteinander abhängen, ist Olga meistens schweigsam, total abwesend. Auf Fragen antwortet sie manchmal minutenlang gar nicht. Und in Alspeter wächst das Gefühl, dass Olga tief unglücklich ist und dass ihr jemand wirklich wehgetan haben muss. Immer wieder fragt sie sie, ob sie ihr irgendwie helfen könne. Ja, aber von Olga kommt keine Antwort.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Olgas schwierige Beziehung zu ihrer Familie. Immerhin wohnt sie ja nicht mehr zu Hause, sondern in Olesko jetzt, einem Dorf, etwa 45 Minuten von Prag entfernt. Sie wollte wohl schon länger raus aus der Stadt, weg von den Menschen. Und mit Support der Mutter kauft sie sich so eine kleine Fertighütte, so eine Art Pavillon, in dem sie jetzt wohnt. Und für ihre Mutter ist das eben kaum vorstellbar. Aus einer anständigen Wohnung in Prag zieht dann Olga eben in diese winzige Hütte. von 3x3 Metern ausgestattet, mit nicht wirklich viel mehr als einem Dieselkocher. Ne?
Und dann noch eine junge Frau, Anfang 20, allein in einer Hütte. Ja, das sorgt für Gesprächsstoff in Olesko. Hinzu kommt, dass Olga nie grüßt, was auf so einem Dorf natürlich ein absolutes No-Go ist. Außerdem streitet sie sich lautstark mit ihrer Mutter, wenn sie zu Besuch kommt. Und Dankbarkeit zeigt Olga ihr gegenüber nicht, ja, obwohl die Mutter ihr die Hütte finanziert hat. Und als Einzige irgendwie versucht, ihr zu helfen. Im Streit droht Olga ihr sogar, sie zu töten. Und nachts streift sie dann allein durch den Wald und die DorfbewohnerInnen halten sie für verrückt. Ja, und behandeln sie auch entsprechend so.
Aber Olga selbst, da gefällt das eigentlich in Olesko, würde ich sagen. Zurück in die Stadt will sie nicht. Und sie inseriert sogar in der Zeitung damals und sucht eine Mitbewohnerin für ihre kleine Hütte.
Ja, das ist interessant. Mhm. Also kann natürlich vor allem finanzielle Gründe gehabt haben. Ja. Aber vielleicht sucht sie auch eine Freundin. Ja, später sagt sie nämlich, dass sie sich vorgestellt hat, mit ihrer Mitbewohnerin Sachen zu unternehmen. Zum Beispiel zusammen in die Kneipe zu gehen.
Ja, naja, klar. Olga hat ja dann tatsächlich auch das erste Mal in ihrem Leben einen richtigen Rückzugsort, wo sie sich dann immer so ein bisschen sexuell auslebt und weiterentdecken könnte. Ne?
Ja, ob das nun jetzt romantisch oder auch vielleicht einfach nur freundschaftlich motiviert war, das wissen wir nicht. Aus ihrem Plan wird jedenfalls nichts, denn zwei Kellnerinnen kontaktieren Olga zwar, aber wollen nicht in die Hütte einziehen. Es ist ihnen zu klein und zu unbequem. Und auch für Olga ist die Wohnsituation alles andere als ideal. Denn es wird Winter und Olga kann die Hütte nicht beheizen. Also sitzt sie frierend und allein da. Dann hat sie Schwierigkeiten, zur Arbeit zu kommen, Angst um ihre Einnahmequelle und fühlt sich super einsam. Sie hat keine Energie, irgendwo hinzugehen, kaum Kraft aufzustehen und denkt immer wieder über Selbstmord nach. Aber selbst dazu fehlt ihr die Kraft. Also so beschreibt sie das selbst.
Ja, das Einzige, was Olga irgendwie am Leben hält, ist der Gedanke an Rache. Der Gedanke, dass sie irgendwie noch was zu tun hat. Und das erinnert uns jetzt wieder so ein bisschen an diese drei Punkte, die sie als Jugendliche ja schon aufgeschrieben hat. Ne? Komplette Isolation war ein Punkt, Selbstmord oder eben Rache. Isolation klappt nicht, Selbstmord klappt nicht. Ja, bleibt dann eben nur noch eine Option.
Und bevor sie überhaupt an Rache denken kann, muss sie aber erstmal dringend aus dieser eiskalten Bude raus. Mhm. Also zieht sie zurück nach Prag und dort kommt sie in einem Wohnheim ihres Arbeitgebers unter. Babylon wird das von den Bewohnerinnen und Bewohnern genannt. Also das ist so eine Sammelunterkunft für die ArbeiterInnen und sie bezieht dort ein Doppelzimmer. Aber ihre Mitbewohnerin zieht schnell wieder aus, denn Olga ist total unordentlich, raucht nonstop im Zimmer und redet kaum. Und auch ihre spätere Mitbewohnerin kommt sehr schwer mit ihrem Chaos klar.
Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass Olga sich in dieser Zeit jetzt ganz aktiv mit ihrer Psyche auseinandersetzt. Sie hat schon immer gern gelesen, ist scheinbar super intelligent. Das wurde ja auch schon in der Kinderpsychiatrie festgestellt. Und jetzt liest sie Studien über kritische Momente in der Kindererziehung, informiert sich über unheilbare psychische Krankheiten und schreibt eigene Texte über ihre Enttäuschungen in der Kindheit. Außerdem sammelt sie Zeitungsartikel und Zitate über die Lehre der menschlichen Existenz. Also sie führt sowohl eine wissenschaftliche als auch so eine ziemlich philosophische Auseinandersetzung mit sich selbst.
Ja, also sie versucht immer wieder rauszufinden, sich selbst zu verstehen, also warum sie sich so fühlt, wie sie sich fühlt. Und das betrifft nicht nur ihre Kindheit, sondern auch ihre sexuelle Orientierung. Sie weiß ja schon lange, dass sie auf Frauen steht, beziehungsweise zumindest, dass sie nicht auf Männer steht. Mhm. Und jetzt erzählt sie auch zum allerersten Mal einem Bekannten aus dem Wohnheim von ihrer sexuellen Orientierung.
Ja, klingt nach so einem klassischen Inviting-In-Moment, so nennt man das ja. Wenn es kein öffentliches Coming-out gibt, sondern wenn man eben selbst entscheidet, mit welchen Personen man über seine sexuelle Orientierung, seine Geschlechtsidentität, sein Leben, seine Gefühle spricht. Ne?
Viele denken ja auch immer, dass es diesen einen Moment gibt, aber meistens sind es ja eher diese Inviting-In-Momente. Ne? Du suchst dir eine Person, der du vertraust, aus in deinem näheren Umfeld und der erzählst du es zuerst und steckst mal so ein bisschen ab, bevor du das irgendwie auf Instagram öffentlich postest. Ne?
Stimmt. Aber ich als Millennial kenne das auch noch. So dieses, ja, du musst es anderen sagen. Und ich finde, das verändert sich gerade, dass man eben das mehr als Inviting in beschreibt und sagt, wenn ich das für mich vielleicht auch noch gar nicht weiß, ist es auch völlig in Ordnung.
Zurück zu Olga. Also der Bekannte verschafft dir dann einen Termin beim Sexologen. Und ich denke, jetzt ist mal eine gute Zeit, dass wir mal darüber sprechen, wie es queeren Menschen in der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik so ging.
Ja, fand ich total spannend, diesen Punkt darüber auch mal wieder zu lesen, sich das so ins Gedächtnis zu holen. Wir reden über
Queer in der CSSR.
Also die Tschechoslowakei, die war ja damals ein Satellitenstaat der Sowjetunion, haben wir schon gehört heute. In der Sowjetunion selber war Homosexualität unter Männern strafbar. Das heißt, Männer, die wegen Sex mit anderen Männern angeklagt wurden, landen im Gefängnis oder in Gulags, also Strafarbeitslagern. Frauen, die auf Frauen standen, denen drohte stattdessen eine psychiatrische Behandlung.
Aber, und das finde ich in unserem Fall super spannend, die Tschechoslowakei war in Osteuropa sowas wie ein Vorreiter bei der Entkriminalisierung der Homosexualität. Denn schon 1950 begannen Sexualwissenschaftler in Prag eine Studie dazu. Sie wollten herausfinden, ob man Homosexualität heilen könnte. Mhm. Naja, und Überraschung, nach 8 Jahren Forschung kamen sie zu dem klaren Ergebnis, nö, ist nicht heilbar. Nicht mal eine Heirat mit einer Frau führte dazu, dass ein schwuler Mann Sex mit Frauen bevorzugte. Mhm. Ich glaube, wir hätten ihnen viel Arbeit ersparen können. Ja. Aber jetzt, das ist interessant, die Forscher kamen dann zu dem Schluss, dass Homosexualität kein Verbrechen sein sollte, da weder die Betroffenen noch Arztpersonen oder PsychiaterInnen etwas daran ändern könnten.
In der Politik wurde dann ja auch tatsächlich gehandelt. 1962 wurde die strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität in der Tschechoslowakei beendet. Ja, ein großer Schritt auf dem Papier. Inwieweit das dann in der Gesellschaft ankommt, ist natürlich nochmal eine andere Frage.
Ja, und andere Sache, die eigene Queerness auszuleben, war in der Tschechoslowakei trotzdem kaum möglich. Also für queere Menschen war es zum Beispiel extrem schwer, eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Wohnraum war knapp und ja, bevorzugt wurden meistens Ehepaare. Und generell sollte das Queersein so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden. Darüber zu reden war schon tabu. Und wer geoutet wurde, riskierte dann den Verlust des Arbeitsplatzes, negative Reaktionen von FreundInnen, Familie, ja, und auch leider Gewalt.
So, und Olga war ja bei diesem Sexologen. Was ist da passiert? Lass uns da mal wieder zurück.
Ja, der Besuch, der ist leider alles andere als hilfreich, denn der Sexologe verschreibt Olga ein Beruhigungsmittel und schickt sie nach Hause. Ja, das Rezept wirft sie dann noch auf dem Nachhauseweg weg. Ich weiß nicht, was sie sich da genau von dem Besuch versprochen hat, aber sicherlich nicht das.
Im Wohnheim fällt sie dann auch anderen Frauen schnell auf. Sie hat nämlich kein Interesse an Männern und auch keinen Sex mit Männern. Und da wird natürlich dann getuschelt und getratscht. So war das halt damals.
Ja, und dabei versucht aber Olga immer wieder Männer auch zu daten. Mhm. Obwohl sie tief in sich weiß, dass sie halt kein Interesse an ihnen hat. Und das Getuschel hört dann erst auf, als sie einen Mann im Wohnheim kennenlernt, Miroslav. Für Olga ist er ein guter und auch ihr einziger echter Freund. Er ist andererseits total verliebt in sie. Und die zwei verhalten sich auch wie ein Paar, fahren sogar zusammen in den Urlaub. Ja, nur Sex ist für Olga unvorstellbar.
Ja, aber dieser Miroslav, der ist Olga super treu. Und dazu kommen wir später auch nochmal. Was man sich an der Stelle fragt, was ist aus Alžbeta geworden?
Ja, die wird jetzt nochmal richtig wichtig. Im Sommer 72 kommt es nämlich zu einem Eklat zwischen den beiden Frauen.
Was ist passiert?
Also, das zwischen den beiden, das läuft ja jetzt schon eine Weile, aber eben nur freundschaftlich. Bis zu diesem einen Ausflug im Sommer 1972. Da fahren die beiden nämlich nach Olesko. Olga will Alžbeta ihre Hütte zeigen, ihr die sogar am liebsten schenken. Alžbeta, die hat da nicht so viel Bock drauf, ist aber neugierig. Vielleicht hat Olga sich jetzt auch ein Herz gefasst, doch nochmal den nächsten Schritt zu wagen. Alžbeta merkt jedenfalls, dass Olga total aufgeregt ist. Sie benimmt sich ganz anders als sonst, ist hibbelig, irgendwie unruhig. Und dann, ja, als die beiden abends im Schein einer Petroleumlampe zusammensitzen, umarmt Olga Alžbeta.
Endlich mal allein und ungestört, die beiden.
Aber ich muss dich enttäuschen, mehr passiert nicht als die Umarmung. Und vielmehr, Alžbeta hat den Annäherungsversuch sogar abgewehrt. Die beiden quatschen dann noch eine Weile, aber am Ende geht jede in ihr eigenes Bett. Und am nächsten Morgen wacht Alžbeta auf, öffnet die Augen und sieht eine Klinge über sich. Mhm. Olga steht mit einem Messer bewaffnet an ihrem Bett. Alžbeta erschreckt sich zu Tode. Klar, verständlicherweise.
Natürlich, da bleibt doch das Herz stehen. Ja.
Ja, sie will auch nur noch weg. Sie springt dann aus dem Bett, schnappt sich noch ihre Handtasche und stürmt aus dem Haus. Es ist super früh, draußen ist es noch dunkel. Und Alžbeta irrt erstmal herum, bis sie dann schließlich auf eine Straße stößt. Und zum Glück fährt da auch ein Bus, der sie dann nach Hause bringt. Am nächsten Tag wartet Olga dann vor dem Haus von Alžbeta. Sie hat ihre restlichen Sachen dabei und entschuldigt sich dann auch für den Vorfall. Aber es ist das Ende der beiden. Olga drückt Alžbeta dann noch ein Foto von sich in die Hand, so nach dem Motto, damit du mich nicht vergisst.
So, wann hört Alžbeta das nächste Mal von Olga? Naja, im Radio. Und sie liest von ihr. In der Zeitung, nämlich rund um den Tag des Amoklaufs. Das ist dann ungefähr ein Jahr später. Die letzten Wochen vor der Tat. Wir sind jetzt eben fast an dem Tag angelangt, an dem Olga zum Mörderin wird, am Beginn unseres Podcasts. Wichtig aber noch, die Monate davor unbedingt zu erwähnen. Denn die Tragödie, die bahnt sich wirklich so Schritt für Schritt weiterhin an. Von außen sieht eigentlich alles ganz gut aus. Olga hat mal endlich keine Probleme mit dem Arbeitgeber. Sie darf auch weiterhin im Wohnheim wohnen. Mit Miroslav, den sie kennengelernt hat, war sie sogar auch noch mal ein paar Tage im Urlaub. Aber innerlich, da brodelt's bei Olga. Sie denkt weiterhin drüber nach, sich selbst oder eben andere Menschen umzubringen. In Gesprächen äußert sie das jetzt auch immer häufiger, dass sie eben Rachetaten plant. Sie fängt an, sich für Schusswaffen zu interessieren, besucht sogar regelmäßig ein Schießtraining und sie überlegt, Sprengsatz in einem öffentlichen Bereich zu installieren. Oder denkt drüber nach, wie man einen Zug zum Entgleisen bringt.
Ja, das Krasse daran ist, niemand sagt richtig was oder greift ein. Also vielleicht, weil man sie nicht so richtig ernst nimmt.
Ja, und noch krasser ist, Olga ist immer noch reflektiert genug, um freiwillig einen Facharzt in einer psychiatrischen Klinik aufzusuchen. Und trotz ihres ganzen Zorns und des Hasses macht sie das eben, würde ich mal als so einen Versuch deuten, sich wieder Hilfe zu holen. Aber dieser Arzt, der sieht irgendwie keinen Grund, sie aufzunehmen. Und das ist eben wenige Monate vor der Tat.
Und eine fatale Fehleinschätzung von ihm.
Offenbar.
Klar, das ist jetzt so ein Moment, in dem ich mir denke, sie bittet ja immer wieder um Hilfe, was total stark von ihr ist und auch der richtige Schritt, aber niemand nimmt sie irgendwie so richtig ernst.
Ja, und ich habe auch so das Gefühl, dass sie so die ganze Zeit gegen ihre inneren Dämonen kämpft, aber immer wieder enttäuscht wird. Und so langsam verliert man auch so den Überblick, ja, wie oft es Situationen gab, in denen das Ganze vielleicht noch hätte irgendwie gedreht werden können.
Ja, aber dazu kommt's nicht. Stattdessen wird es jetzt in der ersten Juliwoche 1973 ernst. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Amoklauf. Am 2. Juli 1973, da erscheint Olga nicht mehr bei der Arbeit und sie wird es auch nie wieder tun.
Ja, aber in den letzten Tagen vor der Tat ist sie nochmal richtig viel unterwegs, vielleicht so eine Art Rastlosigkeit. Ihre Hütte in Olesko übrigens, die hat sie längst verkauft, inklusive mit allem Hab und Gut und dem Chaos, was da drin herrschte.
Und sie besucht in diesen letzten Tagen vor dem Mehrfachmord auch noch ihre Mutter in der Praxis. Der kommt das total seltsam vor, weil Olga sie eigentlich nie besucht. Und sie hat das Gefühl, dass der Besuch einen Grund hat. Vielleicht war das der letzte Versuch der schweigsamen Olga nach Hilfe zu rufen. Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Möglich ist es. Auch Miroslav gegenüber ist sie seltsam drauf. Er erzählt später, dass sie am Wochenende vor der Tat Stimmungsschwankungen hat. Erst kommt sie ihm glücklicher vor als sonst. Später schreit sie ihn dann an, dass alles total schlimm sei, dass was passieren müsse. Und sagt ihm auch, ja, dass die Leute für ihr Leiden bezahlen müssten.
Nachts, da liegt Olga wach und sie plant akribisch ihre Tat. Sie beschließt, einen großen LKW zu mieten, um damit im Menschen hineinzufahren und so viele wie möglich zu töten. Und sie überlegt auch, wo die beste Stelle dafür ist. Der Bordstein soll nicht zu hoch sein, damit sie problemlos auf dem Bürgersteig fahren kann. Und es muss eine belebte Straße sein mit vielen FußgängerInnen.
Ja, sie hat mittlerweile ja Erfahrung mit Fahrzeugen und der Job bei den Verkehrsbetrieben, würde ich sagen, hat ihr wahrscheinlich auch leider gut geholfen, den passenden Tatort zu finden. Sie kennt Prag und die Straßen ja einfach super gut.
Und dann Sonntag und Montagnacht schreibt Olga noch einen Brief, den sie an zwei große Tageszeitungen schicken will. Sowas wie ein Bekenntnisschreiben, in dem sie ihren geplanten Amoklauf als Rache auch bezeichnet. Und sie schreibt auch über den Hass gegen ihre Familie und die Welt.
Und du zitierst mal in Auszügen.
Ja, Zitat, heute am 8. Juli werde ich einen Lastwagen stehlen und mit voller Geschwindigkeit in eine Menschenmenge fahren. Ich bin in den Fängen einer sogenannten guten Familie aufgewachsen. Ich wurde geschlagen und misshandelt, ein Spielzeug der Erwachsenen und ein Opfer der Schulkinder und für immer eine Außenseiterin. Meine Peiniger sind gnadenlos. Ich bin das schwarze Schaf der Familie. Ich habe keine Freunde. Ich verfalle in Verzweiflung. Das Ergebnis? Flucht aus dem Leben. Die Hoffnung ist bereits am Boden. Warum beschreibe ich das? Um Ihnen bewusst zu machen, wo die Ohnmacht des Einzelnen endet. Ich bin eine Idiotin, die in der Gesellschaft anständiger Menschen nichts verloren hat. Ich bin ein Sexkrüppel, unfähig, eine solide menschliche Beziehung aufzubauen. Ich bin ein zerstörter Mensch, vernichtet von den Menschen. Ich habe also die Wahl. Entweder bringe ich mich um oder ich töte andere. Und ich habe mich entschieden. Ich zahle meinen Peinigern alles zurück. Wenn ich als unbekannter Selbstmörder abgehen würde, dann würde ich es euch zu leicht machen. Ich, Olga Hepnarova, Opfer eurer Bestialität, verurteile euch zum Tode durch Überfahren.
Finde ich schon krass. Also das haben wir nicht oft bei Queer Crimes, dass wir so eine gute Quellenlage haben und sozusagen dieses Innenleben einer Mörderin so gut und reflektiert vor uns liegen haben. Was ich krass finde an diesem Statement ist, ich weiß nicht, sie spielt sich auch so auf, als wäre sie eine Richterin über alles.
Ja, ich verurteile euch zum Tode durch Überfahren, ja.
Genau. Und damit sind wir jetzt angekommen am Tag des Amoklaufs, dem 10. Juli 1973. Die Tat.
In der Nacht vor der Tat schläft Olga kaum. Um Mitternacht fährt sie dann mit ihrem Auto zum nahegelegenen Wasserreservoir. Mit einer Taschenlampe sucht sie dann nach einem passenden Ort, fährt dann an eine Klippe, steigt aus und schiebt ihr Auto, das ist ein Trabant, mit aller Kraft ins Wasser. Denn sie will nicht, dass ihr Auto nach der Tat in fremde Hände gerät.
Ja, und ich finde, sie begräbt damit irgendwie auch so das letzte Stück ihres alten Lebens. Ich glaube, sie hat ihr Auto sehr geliebt. Und nachdem sie ja schon ihre Hütte verkauft hat und die Mutter ein letztes Mal besucht hat, ja, wirkt das wie so, ja, ein letztes Handeln im normalen Leben vielleicht, weiß nicht.
Ja, um 6.45 Uhr dann kommt Olga von ihrem nächtlichen Ausflug zurück, schläft noch so eine Stunde, frühstückt dann Brot, Butter, Kakao. Und gegen 10 Uhr geht sie dann zur LKW-Vermietung, wo sie schon einen Wagen reserviert hat. Und genau den will sie dann als Tatwaffe nutzen.
Der Mitarbeiter erinnert sich dann später auch gut an sie, weil es ja eben damals total ungewöhnlich war, dass eine Frau einen LKW ausleiht.
Aber Olga, die bleibt ganz entspannt und erzählt, sie brauche den LKW für 2 Tage, um Sachen zu einer Hütte zu bringen, die 30 Kilometer von Prag entfernt liegt. Also sie benutzt ihre alte, eigene Hütte in Olesko als Ausrede. Und nachdem sie dann eine Probefahrt gemacht hat und die Kaution gezahlt hat, lässt der Mitarbeiter sie auch ohne Bedenken losfahren.
Ja, Olga macht sich auf den Weg. Mit dabei hat sie 7 Zigarettenschachteln. Sie steuert zunächst das erste Postamt an, um ihren Brief an Zeitungsredaktionen zu schicken. Und dann fährt sie los Richtung Strossmeierplatz.
Und sie fährt schnell. Und zwar so schnell, dass sie kurz vor ihrem Ziel ziemlich abrupt bremsen muss, als die Ampel an der Kreuzung von Gelb auf Rot springt. Und ein Augenzeuge wird durch die quietschenden Reifen auf den flaschengrünen Lastwagen aufmerksam und ja, wirft einen Blick in die Fahrerkabine. Verwundert ist er über die junge Frau, die da ja für ihn wie eher wie ein Mädchen aussieht und ganz starr wie in Trance auf dem Fahrersitz sitzt. Als die Ampel dann wieder auf Grün schaltet und die Autos hinter ihr schon hupen, zuckt Olga kurz zusammen, dann legt sie den Gang ein, gibt Gas, der Lastwagen rast über die Kreuzung und mitten auf den Bürgersteig, mitten in die dort wartenden Menschen. Als der LKW dann zum Stehen kommt, schaut Olga in den Rückspiegel und sie sieht Menschen auf dem Boden liegen. Sie wartet, ganz regungslos, hält ihren Pullover und ihre Handtasche fest in den Händen, raucht eine Zigarette und denkt nach, was sie bei ihrer Verhaftung sagen wird.
Ja, und klar, um den Lastwagen herum herrscht natürlich absolutes Chaos. Überall Menschen auf dem Boden, verletzt, bewusstlos oder tot sogar.
Eine Frau und 2 Männer sterben noch am Tatort. Ein weiterer stirbt dann auf dem Weg ins Krankenhaus. Andere Opfer erliegen innerhalb der nächsten Tage ihren Verletzungen. Insgesamt tötet Olga an diesem Tag 8 Menschen. Und weitere 12 sind teils schwer verletzt.
Das Verhör. Und sie wird dann eben von diesen 2 Polizisten, über die wir schon gesprochen haben, diesen 2 Beamten, abgeführt vom Tatort. Und dann findet die erste ausführliche Vernehmung statt, 3 Tage nach dem Amoklauf. Olga gesteht erneut. Und für die Toten und Verletzten empfindet sie keinerlei Reue, obwohl sie sich der strafrechtlichen Konsequenzen durchaus bewusst ist. Auf Mord steht nämlich damals in der Tschechoslowakei die Todesstrafe. Die Ermittler beschäftigt dann aber noch etwas anderes, sehr Wichtiges damals, nämlich die Frage, war Olgas Tat politisch motiviert? Also war das Ganze ein politischer Terroranschlag vielleicht sogar?
Ja, vielleicht kurz zur Einordnung vorneweg. Also zu dem Zeitpunkt da ist die Erinnerung an den Prager Frühling von 1968 noch sehr frisch. Also eine Zeit, in der das Land Reformen und mehr Freiheit wollte, was dann brutal durch die sowjetischen Truppen gestoppt wurde. Und jetzt steht die Tschechoslowakei unter strenger kommunistischer Kontrolle. Also jede Form von Widerstand gilt als potenziell politisch.
Genau, und deswegen wird hinter dem Amoklauf von Olga eine politische Motivation vermutet. Eine riesige Untersuchung beginnt auch. Ermittler werden sogar aus dem Urlaub zurückgerufen, um an diesem Fall zu arbeiten. Und?
Es werden Zeugen befragt. Olgas Mutter, ihr Vater, ihre Schwester, die werden alle verhört. Ja, man will herausfinden, ob die Familie politisch organisiert ist. Nicht mal die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Olgas Psyche zum Amoklauf geführt hat. Aber die Ermittler finden nichts. Und auch Olga selbst bestätigt, Politik sei egal, auch zum Prager Frühling hätte sie keine Meinung.
Gut, also das politische Motiv wird ausgeschlossen. Jetzt wird noch geprüft, ob sie drogenabhängig gewesen sei, also ob sie high bei der Tat war. Nein, war sie nicht. Aber jetzt wird natürlich trotzdem die Anklage erhoben und eine Untersuchungshaft verhängt.
Und dabei widersetzt sich Olga auch nicht, sondern verlangt nur, dass Miroslav benachrichtigt wird und stimmt einem Anwalt zu.
Wir erinnern uns an Miroslav, den Mann, den Olga kennenlernt. Der schreibt ihr regelmäßig Briefe, in denen er ihr Trost spendet, ihr auch seine Liebe versichert. Olga bleibt aber sehr distanziert, sagt zwar, ja, Miroslav sei ein Lieber und auch ihr einziger Freund, bittet aber hauptsächlich Miroslav um Geld für Kippen.
Später wird sie dann in eine psychiatrische Klinik verlegt und die Gutachter beschreiben sie als Persönlichkeit mit psychopathischen Zügen und sexuell abweichenden Tendenzen.
Interessante Formulierung, sexuell abweichende Tendenzen sind also ein Tatmotiv oder was ist damit gemeint?
Ja, also das Tatmotiv sei in erster Linie Rache und ihr Hass auf Menschen. Aber das wird schon auch damit begründet, dass sie nicht heterosexuell ist und sich deswegen als Außenseiterin fühlt. Was ja tatsächlich auch so ist.
Ja.
Also ihr wird schließlich gesellschaftlich verwehrt, offen als queere Frau zu leben.
Was ich auch interessant finde bei unserem Fall, in dieser Zeit eingebettet in dieses System, es gab nicht wirklich eine Berichterstattung, ne?
Mhm, denn die wird streng kontrolliert und Olgas Briefe an die Zeitungen, die sie geschrieben hat, die dürfen nicht veröffentlicht werden. Und der Innenminister verbietet sogar jede Weitergabe von Informationen und offiziell wird die Tat dann als Verkehrsunfall dargestellt, um das Image der kommunistischen Ideologie zu schützen.
Amoklauf wird also vertuscht. Ja, und Olga, die landet natürlich im Knast. Erst im April 1974 findet dann ihr Prozess statt. Der Prozess. Das Gerichtsverfahren, das geht 4 ganze Tage lang.
Am 6. April 1974 wird dann das Urteil verkündet. Olga Hepnarova wird des Mordes schuldig gesprochen und das Gericht verhängt die Todesstrafe. Im Jahr 1975, dann ein Jahr später, wird Olga dann für ihren Mehrfachmord hingerichtet. Und zwar als letzte Frau in der Tschechoslowakei.
Das war eine herausfordernde Queer Crimes Folge, finde ich. Weil man so viel von der Täterin mitbekommt, sich auch in viele beschissene Lebenssituationen von ihr reinfühlen kann, finde ich. Und da muss man eben ganz vorsichtig sein, dass man sie eben nicht glorifiziert, ne? Also bei mir sind ganz viele empathische Rezeptoren irgendwie angegangen heute.
Dass man richtig nachfühlen kann, mitfühlen kann, die Misshandlungen, die sie erfahren hat, die ganzen vielen Zurückweisungen in der Vergangenheit. Also ist es nachvollziehbar, dass sich da eine gewisse Wut angestaut hat über die Jahre. Aber es ist natürlich auch keine Rechtfertigung für das, was dann passiert ist.
Und zum Schluss, wie immer, noch ein kleiner Podcast-Tipp. In der ARD-Audiothek hört ihr Sputnik Pride mit Robin Solf. Ein Podcast, in dem du, Irina, ja auch schon gestern warst.
Ja, ich erinnere mich. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit Robin Solf, der ja auch bei einer Dating-Show teilgenommen hat, wie ich. Also da gab es schon mal genug Parallelen. Mhm. Und ich weiß nicht, mittlerweile Podcaster ist, Partyveranstalter. Also ich frage mich, was kann der Mann nicht?
Ja, popkulturelles Phänomen, so würde ich ihn mal nennen. Da wird er sich freuen, wenn wir das sagen. Und spannende Gäste waren auch schon bei Pride. Gazelle und Jalou zum Beispiel. Hayal Kaya war da, die erste transzidente Kommissarin im deutschen TV. Und hier, Irina, deine Kollegin Princess Charming Lea Hoppenwort hat zum Beispiel bei Pride erzählt, dass sie keinen Bock mehr hat auf Dating-Shows. Düdüm.
Verstehe ich, ja. Einmal reicht auch.
Sputnik Pride in der ARD-Audiothek. Alle 14 Tage eine neue Folge. Queer Crimes. Amokfahrt aus Rache. Olga. Hepnarova. In der Audiothek findet ihr auch alle Folgen Queer Crimes. Redaktion Nastassja von der Weiden, Autorin Katharina Kunert, Fact-Checking Jonas Grünwald und verantwortlich ist Olivia Gattermann.
Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD